Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Sonntag, der 17. August 2025. Willkommen zur 328. Folge der Mikroökonom. Hallo Fred, ich grüße dich.
Hallo Marco, schön dich mal wieder zu hören.
Heute geht es um Zölle, also wie sie wirken, wollte ich nochmal im Angesicht aktueller Daten besprechen, wo ja die öffentliche Debatte so ein bisschen gerade, oh ja, ist ja alles nicht so schlimm, zumindest mancher. Dann haben wir das Thema Armut. Da gibt es einen Vorfall, einen Armutsvorfall im Statistischen Bundesamt, der hohe Wellen geschlagen hat. Und dann haben wir nochmal das Thema Zölle verbunden mit Produktion. Also der Anlass sind natürlich die Zölle, aber mir geht es so ein bisschen darum, wie die Produktion in den USA sich jetzt gerade so bei kleineren Betrieben entwickelt. Also ob die jetzt einfach alle in den USA produzieren und dann wird schon alles gut werden. Da haben wir nämlich auch die ersten Erkenntnisse. Und das Ganze können wir in sogar kürzerer Form dieses Mal abhalten. Also da brauchen wir gar nicht so große Ausschweifungen, weil die Sachen sind erstaunlich klar. Und in dem Sinne kommen wir zu den allgemeinen Hinweisen. Wir haben immer noch im Premium-Feed der Mikroökonomen den Thomas Dulin zum Thema 0. Regime oder 28. Regime. Wer das nicht weiß, der braucht unbedingt ein Premium-Abo und muss es sich anhören. Dann haben wir den Alexander Clarkson bei der Foreign Times im Feed. Da geht es um die Ukraine, auch um Innenpolitik Ukraine. Und ich habe jetzt gerade eine neue Folge aufgenommen bei der Foreign Times. Da geht es nochmal um das Thema USA und ja, wie es so aussieht, so ein bisschen mit den NGOs verbunden, ein bisschen mit der Zivilgesellschaft verbunden, nochmal so ein kleiner Tiefgang mit dem Max Böhnel. Ansonsten haben wir wie immer unsere zwei Newsletter, auslandsbericht.de, da ist gerade ein neuer erschienen, der nicht jeden zufriedengestellt hat, weil ich mal so ein bisschen die Ostperspektive eingenommen habe, um auf das Thema Krise zu schauen. Und dann haben wir natürlich noch die mikronews.de, unseren zweiten Newsletter, der hier bei den Mikroökonomen angebunden ist und wie immer sträflich vernachlässigt wird, aber dann erratisch aufploppt. Und für den Fall der Fälle wollt ihr ihn haben und abonniert haben, damit ihr nichts verpasst.
Ist ja auch schön, wenn man nicht so beballert wird, ne? Dass man einfach nur mal ab und zu ein bisschen Qualität geliefert bekommt und dann wieder Ruhe ist.
Ja, ich sollte vielleicht für dieses Jahr mal dahin kommen, ne? Dass man ab und zu mal Qualität
Was jetzt nicht an der Qualität, sondern am Ab und zu scheitert. Ja,
genau, am Ab und zu. Ich weiß, dass das, aber das ist halt wirklich dann immer so, ich will nicht sagen das Letzte, aber das ist halt immer ganz hinten auf der To-Do-Liste. Ja, das ist halt so. Jedenfalls unabhängig davon, von diesem Einzelfall, von diesem Einzeltäterfall, wird all das, was wir hier tun, und das ist ja dieses Jahr tatsächlich auch mehr als letztes Jahr, und das ist ja auch gar nicht so wenig insgesamt, natürlich möglich durch euch und eure Spenden, Premium-Abos, Daueraufträge, Zuspruch verteilen in den sozialen Netzwerken. Liebe und Dank, also von unserer Seite dann an euch. Vielen Dank dafür. Und ihr könnt uns dann natürlich wie immer noch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail geht jetzt auch wieder, die war mal kurz offline, weil Domain Factory war irgendwie der Meinung, sie müssten eine größere Umstellung vornehmen bei den Mails. Irgendeine Migration zu Microsoft, wo ich schon innerlich so gestöhnt habe. Und es war dann auch alles irgendwie gar nicht so unkompliziert, wie man das dargestellt bekommen hat. Deswegen waren bei der Foreign Times die E-Mail eine Weile lang, ich glaube so 3-4 Monate offline. Während bei den Mikroökonomen konnte ich mich dann gleich drum kümmern. Ich habe das jetzt alles so in einem Abwasch erledigt. Ja, und ansonsten findet ihr uns noch auf Mastodon, Reddit, jeweils als Mikroökonom. Und ich glaube, ja, ich mag es ja, wenn die Leute uns auf Reddit abonnieren. Ich mag Reddit irgendwie, auch wenn all das, was wir schreiben, da in irgendeiner AI landet. Wenn man dann allerdings auf Reddit nachliest, was so alles geschrieben wird für einen Blödsinn und dann weiß, dass damit diese LLMs trainiert werden, dann finde ich das auch sehr hochamüsant.
Ja.
Also wenn die daraus eine Superintelligenz basteln, dann glaube ich auch dran.
Ich war ja früher super viel auf Reddit unterwegs und habe da auch sehr viel aktiv gepostet und beigetragen und so, weil ich da so ein paar Mikro-Communities hatte, die einfach, das ist halt sehr schön, du kriegst wirklich da diese kleinen Subgruppen noch gefunden, wie in so einem Unterforum früher. Das funktioniert schon irgendwie auch jetzt noch, aber es ist schon sehr hart, die letzten 2 Jahre abgeflaut. Also ich gucke da ab und zu mal rein, wenn ich irgendwo über einen Link zu Reddit stolper. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen tote Hose da geworden. Ist nicht mehr ganz so dynamisch.
Ja, das sind halt deine Mikrointeressen, die keinen mehr interessieren, Fred.
Das ist, nicht das Problem, dass ich da keine Community finde, aber ich finde, die sind lange nicht mehr so spannend und so aktiv, wie sie es mal vor ein paar Jahren waren. Also das ist einfach abgeflaut. Die haben sich, glaube ich, selbst ihre Fanbase kaputt gemacht.
Ja.
Ich gehöre ja dazu. Also ich war ja lange Jahre da. Hab das,
ja, die haben ein paar sehr unschöne Entscheidungen getroffen. Ja.
Total, ja.
Wo sind denn die Leute jetzt, Fred? Jetzt sag nicht, die sind alle auf Mastodon.
Nee, glaube ich ehrlich gesagt wirklich nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass viele da weg sind und dann irgendwie doch wieder zurückgedröppelt sind, weil es halt nicht so eine richtig andere große Plattform gibt, wo man so vielfältige Interessengebiete in irgendeiner Form nachgehen kann. Das ist halt die typische Lücke, ne?
Das war schon der Beginn unserer Rubrik Wir reden nicht über den Niedergang von Reddit, während Reddit so viel Geld verdient wie noch nie.
Komisch, ne?
Also sie verdienen jetzt überhaupt erstmal Geld. Ja, dann reden wir auch nicht über so schöne Themen. Fred hat sie hier zusammengefasst in einem US und so weiter und so fort. Nationalgarde, Waldbrände, Maskenaffäre, PV-Vergütung und so weiter und so fort. Also wir reden auch nicht über Donald Trump und Wladimir Putin.
Stimmt, auch, den habe ich dann rausgelassen, der war im Und so weiter drin, ja.
Also es gäbe da sicherlich viel zu sagen.
Mega viel, aber ich habe das Gefühl, das passt hier gerade gar nicht bei.
Ja, komm, Thema, lass uns über Thema die Zölle reden, das ist
Thema
doch was Schönes.
PV-Vergütung kommt noch, wenn irgendwann sich Hanna mal wieder einen Moment freischaufelt zu einer Aufnahme, dann wird ausgiebig über Frau Reiche geredet, ich bin mir sicher.
Ja, also unsere große Reiche-Folge, wir haben natürlich festgestellt, der Boss-Move wäre jetzt, statt jedes Mal über Zölle zu reden, und versuchen, dieses Thema den Menschen nahe zu bringen, weil wir das Gefühl haben, oder ich das Gefühl habe, das wird in den Medien so dermaßen beschissen dargestellt, dass man dem etwas entgegenstellen sollte. Sollten wir eigentlich jede Folge mindestens einen großen Block Reiche Schande oder irgendwie sowas machen und dann über den Blödsinn, den die Reiche da fabriziert, ablästern. Dann hätten wir wahrscheinlich auch viel mehr Premium-Abos.
Also parallel zur Mikrorubrik Wir reden nicht über, gibt es dann noch die Mikrorubrik Wir reden über das BMWE. Und da geht es dann nur darum, was in den letzten 2 bis 3 Wochen seit der letzten Aufnahme so passiert ist.
Gott, wer will sich denn den Scheiß antun? Also ich nicht. Ich muss auch sagen, ich finde das alles so platt, was die Reiche macht, dass ich es noch nicht mal interessant finde. Also für mich ist die so ein Wiedergänger von diesem Altmaier, der auch so eine Pfeife war. Aber das ist so platt, dass es noch nicht mal interessant ist. Das ist halt mein Problem bei der Geschichte.
Was ein bisschen die Gefahr birgt, dass man halt wegguckt.
Naja, wir müssen quasi jetzt warten, bis die Reiche im Team so viel Wut erzeugt hat, dass sich irgendjemand dann hinstellt und sagt, jetzt reicht's, jetzt muss man aber mal was machen. Und dann kommt die große reiche Folge.
Und wer wäre besser geeignet für eine wütende Folge als Hanna? So, hier, wink, wink, nudge, nudge.
So, also, wenn wir 100 neue Abos haben, dann wird Hanna sich hinsetzen und das tun.
Fein.
Das wäre natürlich auch ein guter Move, ne? Naja, kommen wir jetzt mal zu den Zöllen. Also da, wo ja Geld verdient wird, muss man ja sagen, die Zolleinnahmen in den USA gehen wundersamerweise nach oben. Das wird dann auch immer so, oh, so eine Einnahme und dann, oh ja, da sieht man mal, was die alle einnehmen und dann kommt so irgendwie riesenlanger Artikel und dann im letzten Satz steht, ja, die Neuverschuldung konnte das jetzt aber trotzdem nicht bremsen. So, was ich auch so denke, warum jetzt so ein riesenlanger Artikel über den Mist mit dann dem Fazit, das man eigentlich schon am Anfang hätte stellen können. Naja, jedenfalls, ich finde diese öffentlichen Debatten, die da so in Sachen Zöllen so rumgehen, ja, das ist schon so ein bisschen interessant und faszinierend. Gerade so, was die Wirkung betrifft, die dann irgendwie entlang der, ja, es sind schon regelmäßig gemeldete Daten, aber entlang halt dieser Daten, die da so jeden Monat rauströppeln, wird dann immer kommentiert. Ja, seht ihr, die Zölle ist doch alles super, ist doch gar nicht so schlimm. Oder eben das Gegenteil. Ich weiß nicht, wie man jetzt, also wir sind jetzt heute ja 17. August, da kamen letzte Woche irgendwelche Zahlen. Ich weiß nicht, wie man da jetzt schon aus den Zahlen überhaupt irgendein Fazit ableiten möchte. Jedenfalls wird es getan, Trump hatte recht oder eben auch Unrecht. Und ich habe halt so das Gefühl, da wird etwas sehr Entscheidendes übersehen. Und das ist beim Thema Wirtschaft aus meiner Sicht eigentlich fast immer der Fall. Das ist nämlich der Faktor Zeit. Also, wenn man irgendwann mal in seinem Leben beginnt, so ökonomische Theorie und reales Wirtschaftsgeschehen zu verbinden, dann wird man irgendwie feststellen, dass alles Theoretische halt irgendwie auch stimmt, einerseits. Also das ist schon so, wie es so ist. Aber es ist halt auch so, dass die Realität so ein ganz anderes Zeitgefüge hat als die Theorie. Sie hat so ein Eigenleben. Die funktioniert einfach anders. Vielleicht auch, weil es die Theorie gibt und jeder über die Theorie Bescheid weiß und dann natürlich auch entsprechend auf die Theorie reagiert. Aber also meine Erfahrung ist, dass in der Realität das alles in einer ganz anderen Zeitschiene unterliegt. Ja, und trotzdem ist irgendwie beides wahr. Ne? Also die Theorie ist genauso wahr, wie halt dann eben das, was passiert. Ich finde, man sieht das jetzt halt an diesen Zöllen auch ganz gut. Also vielleicht mal ganz simpel. Die Zölle sind da und zwar seit Anfang April. Und zugleich wurden sie aber auch in so einer Art und Weise ausgerollt. Also da hatte man erst ganz hohe Zölle, die haben alle überrascht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Dann hatte man plötzlich niedrigere Zölle, das hat dann alle gefreut. Dann hat man wieder höhere Zölle gehabt jetzt so ab August. Aber nicht so hoch wie am Anfang, also irgendwie sind dann alle dann doch wieder ganz zufrieden, dass es dann nicht so schlimm war wie zwischendrin gedacht. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber immer noch so eine Drohung da, dass die Zölle ja dann doch nochmal höher gehen konnten und die Zolldeals, die es gab, sind irgendwie vielleicht auf die Prozentzahl gefixt, aber definitiv nicht auf die Details, die da noch dahinter stecken müssten. Also im Grunde weiß man gar nicht, was da Sache ist für die nächsten Monate. Und ich würde ja auch behaupten, dass bei diesen ganzen Zollverhandlungen Trump selber nicht wusste, wo die enden. Er hat einfach mal geguckt, wo er hinkommt und wusste nie, wo genau er endet. Hat das dann im Grunde alles so nach Gefühl gemacht.
Ich glaube, die Vermutung ist nicht zu gewagt.
Ja, also wir wissen es natürlich nicht. Da könnte natürlich auch ein ganz kluger Masterplan dahinter gesteckt haben. Ja. Also ich sage es mal so rum, es war ja nicht ganz unerfolgreich. Ne? Also das muss man ja auch sehen. Ne? Der hat jetzt 15% Zoll etabliert, ohne dass es am Ende großes Murren finished. Gab.
Ja.
Muss man sagen, da hat er etwas erreicht. Also man kann natürlich über die Zölle an sich streiten. Da werden wir ja gleich auch nochmal rangehen, aber er hat das hingekriegt und alle sind gerade zufrieden. Die Aktienindizes sind auf Höchstständen. Bei den Anleihen ist es nicht ganz so gut ergangen, da sind die Zinsen zu hoch, aber deswegen soll ja auch die FED die Zinsen senken. Da ist er ja auch dran, ja, das zu regeln. Also am Ende werden ihm vielleicht alle Wünsche erfüllt und dann gucken wir mal, wie es in der Realität dann ausschaut. Ne? Aber, und das ist eben der Punkt, noch ist diese Realität ja gar nicht da. Was wir halt bei aller Unklarheit aber wussten, die ganze Zeit ist, dass Unternehmen im Vorfeld der Zölle sich bevorratet haben. Ja, also die haben ihre Lager voll gemacht mit diversen Produkten, von denen sie der Meinung waren, die sind höchstwahrscheinlich von Zöllen betroffen und die brauchen wir aber. Das heißt, die haben die Lager voll gemacht, aber nicht sofort alles verbraucht. Das heißt, das werden sie jetzt über die nächsten Monate verbrauchen, was sie sich da in die Lager reingesetzt haben. Heißt aber auch, dass das die Unternehmen wiederum in die Lage versetzt, ihre Preise, die sie vor den Zöllen hatten, nicht unbedingt von heute auf morgen ganz weit nach oben zu setzen, wie das jetzt die Zölle wohl so ja, vorsehen würden, sondern sie können den Vorgang moderieren. Wir haben sich Zeit gekauft. So, und warum ist das relevant? Wir müssen ja festhalten, Unternehmen sind qua Existenz geldgierige Konstrukte. Das heißt, die nehmen sich immer so viel, wie sie können. Aber gerade weil sie das sind, wissen die halt auch, dass Preise für die Endkunden durchaus relevant sind in dem Sinne, dass man da nicht allzu oft dran rumspielen sollte. Also du kannst nicht jeden Monat die Preise erhöhen. Das geht nicht. Das geht bei Waren, die jeder kaufen muss. Ja? Aber es gibt ja auch viele Waren, die man nicht kaufen muss, die man einfach kaufen will.
Also sehr zeitversetzt.
Ja, also du musst zum Beispiel, musst du keine Schokolade kaufen. Das ist ein Luxusgut. Ja? Mehl musst du vielleicht kaufen.
Fragwürdig.
Ja, ich weiß, es gibt Menschen, die das anders sehen. Aus gesundheitstechnischen Gründen behaupte ich aber mal, dass das ein Luxusgut ist. Die Psychologen unter uns mögen mir da an der Stelle vielleicht widersprechen. Was ich aber meine, ist, der Kunde, die Leute, die wollen eine gewisse Stabilität haben. Die wollen nicht jeden Monat einen neuen Preis sehen. Vor allen Dingen wollen sie nicht, dass jeden Monat die Preise erhöht werden, weil dann entsteht bei den Leuten ja auch eine Preiserwartung. Ja, also dann kaufen die dir jetzt die Lager leer, so wie Unternehmen, packen sich das daheim in die Vorratskammer und warten mal die nächsten Monate ab. Und dann ist halt auch fraglich, ob wenn die Dings dann, also wenn die Bevorratung dann endet und der Preis derweil um 30% nach oben geknallt ist, ob dann noch jemand wieder anfängt, das Zeug zu kaufen. Also auch die Unternehmen wollen so eine gewisse Stabilität haben und regelmäßig steigende Preise, aber auch stark schwankende Preise machen Produkte unattraktiv. Und das mit den schwankenden Preisen wäre jetzt halt bei den Zöllen theoretisch ja möglich gewesen. Ne? Also wenn du da 145% auf chinesische Waren hast und dann plötzlich nur noch 45%, dann könntest du ja erstmal den Preis ganz weit nach oben anpassen und dann wieder nach unten setzen. Das versuchen Unternehmen aber zu vermeiden. Deswegen haben wir auch so Phänomene, wo, wenn wir eine Inflation haben, dass wir dann sehen, dass Unternehmen die Preise höher steigern, als es die aktuelle Inflation vorsehen würde. Weil sie halt versuchen zu antizipieren, wie wird die Inflation in der Zukunft sein und dann auch dementsprechend schon für die nächsten Monate den Preis mitplanen. Also es ist nicht immer nur ein Instantpreis. So effizient sind Märkte erstaunlicherweise gar nicht. Das sind dann so Sachen, da kann man dann nämlich anfangen, drüber zu streiten, was ist Greedflation und was nicht. Das ist ein Faktor, der Preise höher steigen lässt, als es die aktuelle Inflation vorsieht. Hat aber dann tatsächlich zur Folge, dass die Margen erstmal höher sind bei den Unternehmen, ne? Also das ist ja unstrittig. Um Preise planen zu können, brauchst du halt eine gewisse Sicherheit. Und die hat halt Trump mit seinem Vorgehen völlig zerstört. Also Trump hat in jeglicher Hinsicht seit April dafür gesorgt, dass absolut niemand mehr. Ich glaube, es gibt keine Ausnahme, außer vielleicht Ölbranche. Was meinst du?
Sag erstmal deinen Satz zu Ende.
Also naja, es hat niemand mehr die Möglichkeit, seine Kosten und seine Preise zu planen, weil ja niemand mehr weiß, wo der Zoll landet.
Naja, du kannst ihn nicht irgendwie an der on the margin quasi planen, aber was sie ja machen, das ist ja das, was du gerade beschrieben hast, dass einfach ein Puffer oben drauf geschlagen wird, um das anzufedern. Und das ist die Planung, die sie gerade machen.
Ja, aber anhand der Zölle, also dadurch, dass die ja ständig jetzt geschwankt sind, konntest du es nicht planen. Du wusstest es einfach nicht.
Woher auch? Also ich meine, wenn man es wüsste, könnte man den Markt ja sehr gut ausspielen. Das wäre ja schön. Aber das weiß halt einfach wirklich keiner. Und das weiß ja, wie wir gerade auch angedeutet haben, wahrscheinlich nicht mal derjenige, der es probiert, diese Zölle irgendwie durchzudrücken.
Ja, ich habe nur gerade überlegt, ob die Ölbranche da nicht von den ganzen Kram ausgenommen war. Ne? Also es gibt ja immer welche, die von nichts betroffen sind. Die haben dann natürlich bei anderen Sachen, also Ölbranche arbeitet ja auch mit viel Stahl. Ja, also in irgendeiner Form trifft es auch die. Heißt auch, absolut niemand wusste bis Anfang August, wo dann die Zölle für die verschiedenen Regionen jeweils landen werden, weil erst dann waren die Verhandlungen fertig. Und entsprechend war es dann auch schwierig für die Unternehmen zu sagen, naja, ich hebe jetzt mal einfach die Preise an, weil sie genau wussten, naja, da muss ich nächsten Monat und dann wird vielleicht auch über den übernächsten Monat nochmal die Preise anheben. Und das will ich ja eigentlich vermeiden. So, und deswegen sind die schon hergegangen und haben gesagt, also ich guck mal, dass ich jetzt erstmal abwarte und lieber was auf eigene Kosten nehme, als mir dann durch eine falsche Preispolitik den Markt zu zerstören. Das war in der Automobilbranche, war das sehr extrem, muss ich fast sagen, weil die waren ja auf vielfältige Weise betroffen von den Zöllen. Aber da haben die japanischen Autohersteller in den USA gesagt, na, wir nehmen jetzt erstmal nicht die Preise hoch, bis wir die Zollverhandlungen durch haben. Und dann mussten sich alle anderen mehr oder weniger danach richten. Deswegen hören wir ja auch jetzt so immer mehr und zunehmend, dass die Automobilkonzerne aufhören, das zu tun, weil sie jetzt zunehmend mehr Sicherheit haben in den Lieferketten, was die Preisbildung betrifft. Was natürlich auch nicht immer positiv sein muss, ne? Das heißt, wir haben also eine Kombination aus, ich muss und will die Preise stabil halten, aber ich habe natürlich auch aufgebaute Lagerbestände. Das macht es mir einfach, das zu absorbieren. Das heißt, meine Kosten sind jetzt nicht wirklich so hoch, wie sie anhand des Zolles des aktuellen gerade scheinen, sondern ich habe dann schon Abfederungsmechanismen eingebaut. So, der andere Teil der Wahrheit ist aber auch, dass diese Unternehmen dann halt wenig Spielraum hatten, diese Preise hochzusetzen, weil wenn der Markt das dann erstmal für den Moment so denkt und regelt, dann hast du halt die Möglichkeit auszuscheren und das macht im Regelfall keiner. Es gibt aber auch Menschen, die argumentieren, und das fand ich ganz interessant, dass die Bilanzen der Unternehmen das alles auch zulassen. Ne? Also rechnet man die Unternehmensgewinne in den USA in Relation zum US-GDP, also dem BIP, dann würde man da einen Höchststand sehen, der im Bereich von 14% liegt. Ja, der war über die Jahre 65 oder so, war der mal bei 8%, jetzt ist er 14%. Also es gibt dann immer Einbrüche, wenn du so ein bisschen Wirtschaftskrise oder Finanzkrise hast, wenn man es denn Krise nennen will. Und dann ist es aber insgesamt, haben sich da die Gewinne nach oben entwickelt. Und dann kann man natürlich sagen, okay, da gibt es eine gewisse Einnahmenbasis, von der aus man auch Spielraum nach unten hat. Das ist dann natürlich nicht schön für den Aktienkurs und die Vorstandsvergütung, aber das Unternehmen als solches hat diese Spielräume. So, und dann gab es noch so ein allgemeines Phänomen, was man in den Daten zumindest oberflächlich nicht wirklich sieht Und das ist, dass es einen nachlassenden Inflationsdruck gegeben hat. Beispielsweise durch den gesunkenen Ölpreis. Oder die Mietpreise sind prozentual niedriger gestiegen als in den Vorjahren. Also der Inflationsdruck als solcher, der nimmt auch ab. Und da ist es, da muss man dann schon sehr genau reingucken, um zu sehen, wo sind tatsächliche Preissteigerungen, die dann vielleicht wiederum durch die nachlassende Inflation ohnehin kompensiert wurden. Also wir sehen da so eine stabile quasi Inflationsrate, aber eigentlich wäre die nach unten gegangen ohne die Zölle. Das ist natürlich dann alles recht günstig für Herrn Trump und seine Schergen, aber ist auch nicht auf Ewigkeit gebaut, muss man sagen. Jetzt wird die Sachlage ja klarer. Also jetzt, wo alle wissen, wo sie stehen und die Unternehmen beginnen, auf die Kosten Entwicklung zu reagieren. Die Lagerbestände, die man da bis April aufgebaut hatte, die leere, also die gehen ja auch langsam runter. Und ja, und dann wird man, denke ich, in den Zahlen zum dritten Quartal erstmals wirklich sehen, wieso die Auswirkungen beginnen, sich da reinzufressen. Also das wird ein Prozess sein, der nicht von heute auf morgen sichtbar ist. Deswegen finde ich jede Diskussion zu dem Thema aktuell gerade ein bisschen gaga. Dann ist vielleicht noch ein psychologischer Effekt, den ich nicht ganz unerwähnt lassen möchte. Also bei Walmart hat er ja nicht geklappt, aber Trump hat ja auch so ein paar verbale Ausfälle gegenüber Unternehmen gezeigt und ihren Preissteigerungen. Und da ist dann halt auch die Frage, ob das nicht irgendwie dazu beigetragen hat, dass die Unternehmen beschlossen haben, vorsichtiger diese Preissteigerungen vorzunehmen. Ne? Also nicht so, dass sie die Aufmerksamkeit des Präsidenten erreichen. Konterkariert so ein bisschen meine Eingangsthese, dass man eher auf eine große Preissteigerung abzielt. Deswegen will ich es aber auch erwähnt haben, dass hier halt auch noch Sonderfaktoren dazukommen können. Weil ich damit sagen will, wenn ihr jetzt also jemanden trefft, der euch sagt, dass der Trump doch ein toller Hecht ist, Zölle hoch, Inflation in Schach gehalten, Einnahmen des Staates steigen. Und man sieht das ja jetzt alles an den Daten, dass das funktioniert. Die USA ist nicht zusammengebrochen. Ja gut, der Dollar ist ein bisschen runter, aber auch das kompensiert ja im Grunde nur auch die Zölle, ja, wenn der Dollar schwächer wird. Dann ist doch alles gut. Ich jedenfalls würde dann empfehlen, milde zu lächeln, einfach mal ein paar Monate warten und dann mal mit den Daten das Diskutieren anzufangen.
Jo, hast du recht. Daten, gutes Thema.
Das war meine Überleitung hin zu diesem verschwundenen Armen oder zu den nie dagewesenen Armen, Fred, mit denen du dich heute beschäftigen möchtest.
Wir haben in Deutschland gerade eine interessante Entwicklung. Das Statistische Bundesamt lässt stillschweigend größtenteils Zahlen zur Armutsstatistik unter den Tisch fallen.
Was?
Und da hat mich ein anonymer Hinweisgeber darauf gestoßen und da habe ich mich einmal kurz eingelesen und dachte, das ist erwähnenswert, das sollte man hier mal in die Masse tragen, weil bisher ging es an mir komplett vorbei. Also das ist so, die Armutsgefährdungsquoten werden auf Basis des Mikrozensuskerns gemessen am Bundesmedian und die sind jetzt nicht mehr öffentlich zugänglich. Rückwirkend wurden jetzt sogar Zahlen von 2020 an entfernt. Da denkt man sich, hoch, das klingt ja eigentlich sehr nach amerikanischen Zuständen, dass Daten der öffentlichen Hand irgendwie oder des öffentlichen Wesens gelöscht werden oder nicht mehr zugänglich gemacht werden oder wie auch immer. Das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, warum das hier dann doch Fragen aufgeworfen hat und auch ein bisschen eine Reaktion hervorgerufen hat. Also einmal kurz zur Erklärung. Ich habe ja gerade schon wieder zwei, drei Begriffe reingeworfen. Armutsgefährdet sind die Leute, die unter 60% des Bundesmedians beim Einkommen liegen. Also mal so als ganz grobe Orientierung. Und das kann man natürlich nur messen, wenn man weiß, was die Leute an Geld zur Verfügung haben. Das wiederum wird in Deutschland gemacht oder wurde immer lange Jahre schon gemacht über den Mikrozensuskern. Das ist eine Stichprobe von fast 400.000 Haushalten. Darin wird dann monatlich unter anderem nach verfügbaren Gesamteinkommen gefragt und es deckt so etwa 1% der Bevölkerung ab durch diese 400.000 Haushalte, also nicht Personen, Haushalte, ne? Und erlaubt dadurch dann durch die schiere Größe eigentlich recht fundierte Aussagen so zur Einkommensentwicklung und was man da eben passiert. Und zwar auch recht zeitnah eben, weil das monatlich abgefragt wird. Und dann gibt es noch eine Unterstichprobe davon. Das ist der Mikrozensus SILC, also SILC, würde ich das aussprechen immer. Das heißt einfach, kommt vom englischen Begriff Statistics on Income and Living Conditions, also Statistiken zu Einkommen und, ja, wie sagt man, Lebensbedingungen, nennen wir es mal. Und das wiederum, diese Unterstichprobe, das sind 40.000 Haushalte. Das ist also erheblich kleiner. Wenn du jetzt also beim Mikrozensuskern von so 1 von 100 Haushalten abgedeckt hast, so circa, dann bist du bei diesem Mikrozensus-Silk mit circa 1 von 1.000 sehr viel selektiver unterwegs, aber halt immer noch repräsentativ. Also durchaus noch gute Einsichten da drin. Es gab es auch vorher schon in einer anderen Form, wurde dann aber eben 2020 aufgrund von EU-Harmonisierungsbestrebungen in den Mikrozensus integriert, in dieser Form, wie es jetzt ist. Da gab es dann natürlich einen natürlichen Bruch sozusagen in der Zeitreihe. Also was du davor hattest, kannst du inhaltlich relativ schwierig dann oder schwieriger vergleichen mit den ab 2020 erhobenen Daten und wie die aufbereitet wurden. Laut Destartes selbst ist es sogar unmöglich, Vergleiche von 2019 und davor zu dem Zeitpunkt 2020 und danach zu machen. Und allein darüber ließ sich jetzt wahrscheinlich unter Statistik-Nerds sehr trefflich streiten, was da wirklich unmöglich ist und welche Möglichkeiten es dann nicht doch gäbe, das vergleichbar zu machen. Aber das ist jetzt hier nicht der Punkt. Also die Darstellung ist einfach ganz klar so, hier ab 2020 haben wir diese Harmonisierung, haben den Mikrozensus SILK, eine höhere Auflösung der Daten, eben auch Einkommensquellen einzeln abfragen und ausweisen können. Also da siehst du dann nicht nur, wie viel Gesamteinkommen war jetzt hier zur Verfügung in dem Haushalt, sondern du fragst beispielsweise auch, woher kam denn dieses Einkommen? Ist das hier, habt ihr da noch Wohngeld bezogen beispielsweise oder ist das jetzt hier, was weiß ich was, ne? Also andere Quellen einfach noch oder genereller Lohn. Also hier sind einfach nur grundverschiedene, ein anderer Detailgrad letztlich, der abgefragt wird. Was hier wiederum aber auch relevant ist, das wird nur jährlich, nicht monatlich abgerufen und dann eben von diesen Stichprobenprobanden eben über 4 Jahre hinweg. Also wir haben hier halt wirklich eine andere Datenbasis letztlich, die es da gibt. So, mit diesen 2 Mikrozensus-Varianten, in Anführungsstrichen, diese Methoden, wurde jetzt ein bisschen Schindluder getrieben, beziehungsweise wurde ein bisschen Veränderungen vorgenommen von Seiten des Statistischen Bundesamts. Kann ich schon erahnen, worauf das hinausläuft? Also, nicht alle sind jetzt mit dieser Änderung glücklich.
Echt?
Ja, komisch, oder? Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass Menschen, wenn sich was verändert, irgendwie Einwände haben. Also vor 6 Tagen haben sie einen offenen Brief verfasst, also circa 30 ArmutsforscherInnen, die dazu eben die Löschung dieser Daten beklagt, also dass dieser Mikrozensus-Kernteil weggefallen ist in der Veröffentlichung. Und unter den UnterzeichnerInnen befinden sich halt auch bekanntere Namen wie Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Ich denke, der ist so ziemlich jedem, der sich mit Armutsthemen mal befasst hat oder im öffentlichen Medienbereich irgendwie damit in Kontakt kam, eigentlich ein Begriff. Oder auch eben Christoph Butterwegen, ein ehemaliger Professor für Politikwissenschaft an der Uni Köln, der sehr berühmt ist im Armutsforschungsbereich. Aber auch noch wirklich 28 weitere sehr interessante Namen. Das sind jetzt also nicht irgendwelche dahergelaufenen linken Politiker, die meinen, sie müssen jetzt hier aber dagegen pochen, dass das Armutsthema jetzt irgendwie und in der Agenda untergeht oder so, sondern das sind einfach WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema langjährig befassen. Oder eben aus, was weiß ich, wie gesagt, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, also aus der direkten Arbeit in dem Bereich kommen. Ja, und die haben das jetzt eben in diesem offenen Brief beklagt, finden das nicht gut, dass Destartes jetzt diese Daten einfach komplett aus der Veröffentlichung rausgenommen hat und auch rückwirkend ab 2020 rausgenommen hat. Und jetzt mal zum verbesserten Verständnis, 2 Zahlen dazu, um zu verstehen, was das für eine Auswirkung hat. Man könnte ja sagen, dann ist es halt anders bemessen, ist doch egal, was dabei rauskommt. Naja, die Datenbasis bestimmt halt, was du am Ende für eine Metrik darauf anwenden kannst, die es in diesem Falle jetzt hier beispielsweise die Armutsquote wäre. Und in 2023 wurde nach der gelöschten Methode, also dieser Mikrozensus-Kern-Verfahrensmethode, 16,6% als Armutsquote festgestellt. Und nach der jetzt noch verbliebenen, mit diesem Unterstichproben sozusagen, diesem harmonisierten EU-Verfahren, haben wir jetzt 15,5%, also 1,1%-Punkt, der da einfach geringer ausfällt in der Armutsquote. Da verschwanden jetzt also wegen dieser Datenänderung mal fast 1 Million Arme in Deutschland aus der Statistik.
Ja, da sieht man doch, wie gut es den Leuten geht.
Könnte man so vermuten, ja. Also was man jetzt hier halt natürlich so sehen muss, ist also Destartes bevorzugt es offensichtlich, Deutschland reich zu rechnen. Die haben die bewusste Entscheidung getroffen, die eine Datenbasis wegzustreichen.
Ja gut, ich meine, wenn du zwei, also Statistik, ne? Wenn du 2 Möglichkeiten hast und dich dann für die entscheidest, wo du weniger Arme hast, lässt sich daraus kausal schließen, dass das DE-Start ist, diese Statistik bevorzugt, wo weniger Arme drin sind. Weil, soweit ich es verstanden habe, ist das Argument von denen ja, ja, wir wollen das europäisch vergleichbar machen.
Das ist genau der Punkt.
Man hätte dann die Datenbasis genommen, die europäischem Standard entspricht. Und dann weiß ich nicht, ob der nun aus wiederum bedeuten würde, dass in Europa das alles schöner gerechnet wird als, weißt du, wie ich meine? Also,
nee,
also vielleicht haben sie ja mit hehren Absichten einfach nur eine blöde Entscheidung getroffen.
Genau, man kann das natürlich immer noch unterstellen, dass die es einfach halt aus dem Streben gemacht haben, dass sie da diese Harmonisierungsbestrebungen eben weiter folgen wollte und die auch quasi als Hauptaugenmerk eben dann verfolgt haben. Man muss aber halt auch sagen, es ist nicht unumstritten jetzt, welche Daten die aufschlussreicheren sind. Also nehmen das Beispiel, wenn du jetzt eben monatlich jemanden fragst, was verdienst du und wie viel hattest du zur Verfügung diesen Monat? Oder wenn du rückwirkend ein Jahr zurückdenken musst, was habe ich da verdient? Wo kam das Geld her in der Zeit? Vielleicht hat sich zwischendurch mal was geändert. Du vergisst mal hier und da eine Einkommensquelle und so. Allein das ist ja schon eine Erhebungsfrage, die da eine Datenqualität komplett verändert. Also es ist nicht vollkommen klar, dass das unbedingt jetzt das bessere, die besseren Daten sind, nur weil die halt EU-harmonisiert jetzt erhoben werden. Das ist halt die Vorgabe gewesen, natürlich von Seiten der EU, die wollten das so haben. Das ist auch gut, das zusätzlich so zu machen und dass wir jetzt quasi das, was wir vorher erhoben hatten, es gab ja bereits diese Unterstichprobe, die wurde nur anders genannt und war halt eben nicht nach genau den Vorgaben der EU, aber dass wir das jetzt quasi damit in Einklang gebracht haben und damit jetzt eine Vergleichbarkeit herstellen, ist gut. Aber diese erhobenen Daten eben rückwirkend komplett zu löschen von der größeren Stichprobe, die auf komplett andere Daten abzielt, das ist natürlich schon, es riecht arg nach irgendeiner politischen Motivation, die dahinter steht. Kann man natürlich jetzt auch andersrum, wie du schon sagtest, sagen, ja gut, die Ziele waren her und ich habe mir nichts vorzuwerfen.
Also sie haben die Daten gelöscht.
Rückwirkend ab 2020, genau, die sind nicht mehr zur Verfügung gestellt. Ob die jetzt auf irgendwelchen Servern noch liegen, davon gehe ich aus. Aber die Frage ist, warum sie denn jetzt nicht mehr der Öffentlichkeit, WissenschaftlerInnen, zur Verfügung gestellt werden.
Ja, genau. Ich habe nämlich gelesen, dass die Daten den Wissenschaftlern durchaus noch zur Verfügung gestellt werden. Nur halt nicht öffentlich.
So, und damit kommen wir auch zu dem Punkt, den ich gerne gleich machen wollte eigentlich. Das hast du dir ein bisschen vorgegriffen. Es gilt hier wie überall sonst ein allgemeines Paradigma. We see what we measure. Und wenn du öffentlich nur zur Verfügung stellst, was eben hier beispielsweise die schönere Darstellung ist von der Armutsquote, dann ist es das, was wir quasi wahrnehmen, was wir sehen, das, was dort als gemessene Fakt zur Verfügung gestellt wird. Du musst also erstmal wissen, dass es diese andere Datenbasis gibt. Du musst dich da dann mit irgendwelchen mehr oder minder komplizierten Anträgen durchhangeln. Du darfst dann vielleicht wieder mal, wie wir das alle aus dem Wissenschaftsbereich kennen, nur unter bestimmter Aufsicht und ganz bestimmte Teilbereiche Einsicht nehmen oder so. Da können ja absurde Hürden aufgestellt werden. Und es gibt einfach keinen Grund, warum diese Beschränkung überhaupt vorgenommen werden müsste, weil die Daten sind ja da. Und wir haben sie ja auch über viele Jahre immer so zur Verfügung gehabt. Und jetzt rückwirkend zu sagen, nö, kriegt sie einfach nicht mehr, ihr müsst Anträge stellen. Das stinkt ein bisschen. Da ist halt die Frage, was verbleibt denn jetzt langfristig dort und was wird dann bei Pressemeldungen weiter Aufmerksamkeit erhalten? Und das ist natürlich das, was öffentlich herausgegeben wird von der Bundesanstalt für Statistik, die wir hier haben.
Also es ist ja dann eher ein Glaubwürdigkeitsproblem auch, ne? Wie kommt denn die Wissenschaft auf diese anderen Daten? Wieso ist denn da die Armut höher? Ist das nicht politisch motiviert, dass die Armut dann höher rechnen?
Kann man genauso argumentieren. Auch da wiederum macht das ja Tür und Tor auf für quasi Wissenschaftsungläubigkeit oder irgendwie einfach jemanden in Frage zu stellen, weil es ja nicht die öffentlichen Daten sind. Es macht es aber halt auch nicht überprüfbar. Was ein Wissenschaftler tut, muss überprüfbar sein. Und zwar nicht, wie wir das seit vielen Jahrzehnten anscheinend leider so leben, dass man da irgendwo im Thema ganz tief drin sein muss, um irgendwelche Kanäle aufmachen zu können, über Kontakte, um dann an Daten zu kommen, um dann mit unglaublichem Fachwissen irgendwas nachzurechnen, sondern unser Bestreben muss es sein, dass wir als Wissenschaftler oder in der Wissenschaft generell, sagen wir es mal so, etwas Nachvollziehbares erarbeiten und der Allgemeinheit zum Wissensgewinn zur Verfügung stellen. Und das ist halt hier meiner Meinung nach dann nicht mehr gegeben und das ist eben auch die Meinung von diesen Menschen, die halt hier diese Forschung betreiben und den offenen Brief schreiben. Also es ist halt keine technische Limitation, das muss man sich ja auch vor Augen führen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt da irgendwie so eine Datenmenge hätten, die unmöglich zu handeln ist und es kostet jedes Jahr 30 Milliarden und so weiter und so fort. Nein, das ist natürlich
Bürokratieabbau, Fred.
So, und genau deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, das riecht alles so nach amerikanischen Zuständen irgendwie. Was soll denn das alles? Warum wird hier sowas getan? Also wir reden ja hier jetzt nicht über die Änderung einer Metrik, also die Armutsquote an sich, sondern wir reden über die Änderung einer öffentlich zugänglichen, zugrunde liegenden Datenbasis, wie man so etwas überhaupt berechnen kann. Und man greift also jetzt nicht dann sozusagen die Messung der Armutsquote an damit, sondern man greift eben die Verständlichkeit oder die Vielfalt der Berechnungsmöglichkeiten und so weiter und so fort an. Oder auch die Tiefe, gerade der Detailtiefe, den du erreichen kannst. Und das ist halt schon was, das ein bisschen problematisch ist. Ich würde das nicht so irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Also wir wissen mehr als das, was die Statistik veröffentlichen möchte. Und das ist halt eine Entwicklung, finde ich, die kann man beklagen. Und da ist es durchaus legitim, aus Sicht der Forscherinnen zu sagen, ey, das habt ihr immer so gemacht, warum löscht ihr es jetzt? Warum müsst ihr euch jetzt plötzlich auf irgendeine Harmonisierung einschießen? Und auch der Punkt mit der Harmonisierung greift ja hier gar nicht.
Wer führt denn jetzt das DE-Status nach dem Regierungswechsel?
ist parteilos. Also sie trägt kein Parteibuch in der Westentasche oder Jackentasche, aber es ist, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie in die Richtung drängen, dass da jetzt eine bestimmte Partei irgendwas hat, aber es ist halt einfach eine Art und Weise, mit erhobenen Daten und mit historischen Daten umzugehen, die wir eigentlich, glaube ich, dass wir besser wissen sollten. Das ist Quatsch, das so zu machen. Und jetzt noch einen Punkt, den ich noch hinten dran schieben wollte. Also die Sache mit dieser EU-Vergleichbarkeit. Das ist das Argument, was der Staat das halt nach vorne schiebt, das Bundesamt. Weil sie sagen, ja, damit kriegen wir jetzt ja die Harmonisierung hin und damit können wir EU-weit jetzt unsere ganzen Armutsquoten vergleichen. Das ist ja aber ganz irrelevant, weil du möchtest ja auch, also das ist ja quasi parallel dazu möglich. Es sind ja zwei verschiedene Dinge. Das eine ist eben einfach auf einem größeren Stichprobe, aber halt mit einer kleineren Auflösung sozusagen, also eine breitere Abfrage mit, was verdient ihr, ganz stumpf, was ist euer Gesamteinkommen verfügbar? Und das andere geht ja auf ganz andere Sachen aus und die sind halt harmonisiert worden. Die MZ-Kern, also die Mikrozensus-Kerndaten sind ja auf nationalem Level gleich geblieben und dieses Argument, dass man jetzt hier da so einen Cut hätte mit ab 2020 und das bräuchte man jetzt ja dann rückwirkend, diese MZ-Kerndaten nicht mehr, das ist halt einfach irgendwie, das sind halt zwei parallele Entwicklungen, also es gibt keinen Grund, das zu cutten. MZ-Kern kann genauso daneben stehen und damit könnte man genauso noch Forschung betreiben. Und wie gesagt, es ist nicht unumstritten, welches von beiden jetzt mehr Einsicht bietet. Aber zu sagen, das hier ist die eine Zahl und an der hängen wir uns jetzt auf, das ist halt bevormundend gegenüber WissenschaftlerInnen und das ist halt irgendwie auch nicht gut. Naja, so, darauf habe ich jetzt mal ein bisschen hingewiesen. Ich finde es super nachvollziehbar, was in dem offenen Brief steht. Habe auch noch ein, zwei Links zu so Berichten der letzten Tage jetzt. Das ist ja recht aktuell gerade erst. Der offene Brief kam vor 6 Tagen raus, am 11.8. Und da passiert sicherlich noch die nächsten Tage ein bisschen was. Es kann halt sein, dass das im öffentlichen Bereich nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit findet. Also wahrscheinlich guckt man am besten da, wo der offene Brief gepostet ist. Die haben so eine kleine Sektion zu Medienberichten. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass noch mal was aktualisiert wird dann, falls da was passiert.
Ja. Also ich sehe da auch nicht den großen Sinn drin, vor allen Dingen, weil das ja wirklich ein Thema ist, auf das zwar viel geschaut wird, wo aber wirklich wenig passiert. Ja, und da die Datenbasis quasi zu verschlechtern, ist immer eine schlechte Idee. Ich sehe auch nicht so richtig, selbst wenn ich sage Bürokratieabbau, ja, ob es das wirklich ist. Ja, also da würde ich auch noch mal eine ausführlichere Begründung gerne haben wollen. Fand auch die bisherigen Statements da aus dem Amt eher schwächlich.
Also ich sehe auch aus der Idee des Bürokratieabbaus einfach wirklich nicht, inwiefern das irgendwas helfen sollte. Also die Daten sind ja da, du hast keinerlei technische Limitation, dass das irgendwie viel kosten würde, das zur Verfügung zu stellen. Du hast keine personellen Engpässe in dem Sinne, dass man das groß betreuen müsste. Ganz im Gegenteil, die Betreuung steigt ja, wenn du Einzelanfragen brauchst, wenn Leute auf diese Daten zugreifen möchten, anstatt das öffentlich zur Verfügung zu stellen. Die europäische Vergleichbarkeit ist so oder so gegeben, weil es meiner Meinung nach einfach komplett zwei verschiedene Erhebungen sind. Dementsprechend können die parallel nebeneinander bestehen. Und es macht einfach wirklich aus der Perspektive dessen, dass man irgendwas verschlanken möchte oder so, keinen Sinn.
Nee, im Gegenteil, ist ja ein Bürokratieaufbau am Ende. Und also Bürokratieaufbau und Datenverschlechterung. Das ist eigentlich so das Schlimmste, was man machen kann.
Wie gesagt, ich glaube, wir wissen mehr als das, was der Staat das veröffentlichen möchte. Offensichtlich, weil sie haben ja hier den Cut gemacht und haben gesagt, ab da wird es jetzt auch rückwirkend nicht mehr veröffentlicht. Und das ist schon, das stinkt nach politischer Motivation. Das kann man leider nicht mehr anders sagen.
Doch nicht so parteilos, ne?
Weiß man nicht. Offiziell zumindest ist sie das. Und ich will niemandem da irgendwas unterstellen.
Ich bin auch parteilos und habe eine Meinung.
Same.
Naja, kommen wir mal zu was Produktivem.
Oh.
Die Sache mit der Produktion. Also eines der, ich glaube, so kann man es wirklich sagen, faszinierenderen Elemente der Zölle, die Donald Trump uns da allen auferlegt, ist ja die Idee, dass dadurch die Produktion in die USA zurückgebracht wird. Ja, also das ist ja auch die Hauptbegründung. Jobs, hochqualitative Jobs in den USA und natürlich Autarkie, Unabhängigkeit von allen anderen. Also das würde ja bedeuten, wenn man das quasi durchdenkt, dass dann die Zölle so hoch sind, dass es sich wieder rentiert, in den USA zu produzieren. Also dass in den USA, wenn man dann die Zölle berücksichtigt, quasi die billigere Produktion stattfindet. Stellt sich raus, wenn wir uns das jetzt mal so angucken, was da seit Anfang August ins Felde geführt wird, ganz so einfach ist es nicht. So. Im Grunde ist das Ziel verfehlt, kann man ja sagen. Also es ist ja so, ne? Jedes Produkt, das man verkauft oder herstellt, besteht aus einer Vielzahl anderer Produkte, ne? Und wir werden euch an der Stelle mal Milton Friedman verlinken. Ja, ich weiß, da muss mancher ganz schwer atmen. Aber der hat ja nicht nur Blödsinn produziert, sondern der hat ja auch mal erklärt, wie so ein Bleistift zustande kommt und was das mit dem freien Markt zu tun hat. Und ihr müsst jetzt auch nicht eins zu eins übernehmen, was Milton Friedman über den freien Markt denkt und den Bleistift. Aber
Bitte auf keinen Fall.
er hat ja einen Punkt darin, wie so ein Bleistift produziert wird. Das ist dann halt so ein Produkt, von dem man meint, das ist doch eigentlich klar. Aber das hat halt gewisse Voraussetzungen, dass man es überhaupt produzieren kann. Und wird dann auch entsprechend im Regelfall in verschiedenen Produktions Städten wird verschiedenes Gerät hergestellt, um dann am Ende so einen Bleistift zu haben. Genau diese Komplexität, das liegt gerade in den USA zu. Denn sehr viele Firmen, und damit meine ich vor allen Dingen die kleineren Firmen, ja, also bei den größeren ist das ja schon immer klar, aber gerade so die kleineren, da gibt es halt viele, die hatten auch so die Idee, naja, warum denn nicht, in Amerika produzieren, probieren wir einfach mal aus, so gucken wir mal, dass wir das irgendwie machen können. Und gerade so aus der Ecke hört man jetzt sehr, sehr viele Probleme quasi gerade damit. Also sie stellen einfach fest, dass das so nicht gangbar ist, in den USA zu produzieren. Und das hat einerseits natürlich mit Arbeitskosten zu tun, das ist aber gar nicht der Hauptfaktor, die Arbeitskosten, sondern das hat auch was mit Qualität zu tun und mit verfügbaren Materialien und Vorprodukten. Also ein Klassiker ist dabei, dass Donald Trump mehr Zölle auf Stahl und Aluminium erlassen hat. Ihr erinnert euch, während gleichzeitig aber im Inland nicht ausreichend in den verschiedenen Varianzen, die es so braucht auf dieser Welt, zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, man muss ja trotzdem importieren. Und ich finde dieses Stahl- und Aluminiumzeugs eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil wir reden da ja dann nicht nur über Zölle für Stahlbalken, ja, oder so Aluminiumkarossen oder was auch immer, ja. Also das ist das, woran wir denken. Also an die Klassiker denken bei dem Ganzen. Also Aluminiumdosen, Karosserien, alles Mögliche. Sondern es geht ja auch um die Derivate dessen. Das heißt, um Produkte, in denen Stahl oder Aluminium in der verschiedensten Form enthalten sein könnte. Also zum Beispiel ein Deodorant. In manchen Deos ist Aluminium dran.
Früher mehr als heute.
Früher, na, in den USA ist es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Die sind ja mal etwas
Mag
schmerzloser,
sein.
Fred.
Ich bin ja auf dem
Bis auf
deutschen
die
Markt gerade nur
bei Whole Foods einkaufen gehen. Aber da brauchst du ja auch ein gewisses
Nein,
Einkommen.
er will das nicht hinein.
Da musst du nämlich plötzlich anfangen, so den Aluminiumgehalt eines in Prozent des Produktes anzugeben. Ja, mach das mal bei so einem Deo. Da musst du den Prozentsatz des Zollwertes, der durch Aluminium verursacht wird, und das Herkunftsland angeben. Also man würde das in der EU vielleicht ein Lieferkettengesetz nennen. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch der Punkt. Diese Zölle führen dazu, dass ein Wust an Bürokratie da aufgebaut wird, die dann aber natürlich auch die Unternehmen zu leisten haben. Und bei den Großen hast du dann halt so eine große Rechtsabteilung und Controlling und sonst noch was und dann läuft das schon irgendwie. Ja, aber wenn du so kleiner, ich weiß nicht, Produzent von Hundesitzgelegenheiten in den USA bist, dann hast du das halt alles nicht. Sondern da wird das Ding in China produziert, rübergekarrt und dann verkauft. So, und dann darfst du dich da komplett neu reinarbeiten und dürftest dann auch keine Fehler machen wollen, weil sonst gibt es ja auch wieder Probleme. Für mich sieht das schon tatsächlich von außen betrachtet teilweise aus wie so ein Lieferkettengesetz, das aber nur als quasi lustige Note nebenbei. Nebst dem Verwaltungsaufwand für den Import, ne, gibt es dann halt noch so grundsätzliche Absurditäten. Also, du kannst in China beispielsweise ein Produkt für $12 herstellen. Ja? Die $12 musst du dann halt 45% Zoll bezahlen aktuell. Wenn du dann in den USA allerdings versuchen würdest, dieses Produkt herzustellen, also es ging in dem Beispiel um ein Notizbuch, dann würde Folgendes passieren. Du hast ungefähr den dreifachen Preis. Ja, ist ja auch ein bisschen Ringzeugs, ein bisschen Metall dabei, so verschiedenste Materialien. Und dann hast du das Ganze auch noch in einer minderen Qualität, weil nicht alles, was du brauchst, in den USA verfügbar ist aktuell, weil es halt diese ganzen Lieferketten, also das ganze Ökosystem dazu noch gar nicht gibt. Das heißt, du hast eine niedrigere Qualität und den dreifachen Preis. Und das Ding aus China ist immer noch billiger. Das ist ein bisschen doof, ne? Also man müsste im Grunde in der Logik der Begründung von Donald Trump sagen, die Zölle sind nicht hoch genug. Und auch die 145% Zoll waren im Grunde noch nicht hoch genug. Also um die Produktion wirklich in die USA zu holen, damit sich das lohnt. Und da reden wir jetzt nur über die Produktion. Wir reden noch nicht über den Verkauf und die Möglichkeit. Da kommt man noch zu. Aber würde man halt in den USA produzieren und die Margen aufrechterhalten, ja, wieder so die andere Seite ran, weg von der Produktion hin zur, wie verkaufe ich das, müsste man hier am Beispiel dieses Notizbuches dann eine Preiserhöhung über 55% machen. Und ich finde, also wenn man da so mal drüber nachdenkt, man selber, ja, also du oder ich, kaufen jetzt ein Notizbuch und das ist jetzt, ja, also ich weiß nicht, in Deutschland so ein Moleskine-Ding, kostet das 30 Euro und dann zahlst du mal 55% mehr und das aber, ne, das ist ja jetzt eine Ware. Und jetzt stellt man sich mal vor, man muss das quasi bei allen machen. Es wird nicht bei allen der gleiche Prozentsatz sein, ne? Aber du hast durchgehend höhere Preise für Produkte, die du kaufst, im zweistelligen Prozentbereich. Und ich finde, da sieht man sehr gut, da kommt man an einem gewissen Punkt halt zu so einem Henne-Ei-Problem, ne? Also in dem Moment, wo Preise steigen, generell steigen, denke ich ja schon drüber nach, kann ich mir das leisten? So, wenn sie ganz moderat steigen, so 3%, 4%, dann kann ich mir das im Regelfall noch irgendwie leisten. Außer ich bin wirklich ohnehin schon an der Grenze, ne? Und Kapitalismus in den USA hat ja die Fähigkeit, alle an ihre Grenze zu bringen. Das heißt, in dem Moment habe ich dann zwei Möglichkeiten, wenn es dann zu teuer wird. Ich verzichte auf Qualität, also ich kaufe niedrigere Qualitäten ein, oder ich spare den Kauf. Ja, also frage ich mich, brauche ich ein Notizbuch oder habe ich nicht eh ein iPad und nehme die Notizbuch-App künftig? Ist billiger. Und das Problem an der Sache ist natürlich, die Preise steigen, aber mein Lohn nicht. Also mein Lohn wird dann vielleicht irgendwann später steigen, aber in dem Moment, in dem der Preis hier steigt, steigt mein Lohn nicht. Und dann muss ich drauf reagieren. Und es wäre sicherlich eine Mischung aus gänzlichem Verzicht und niedrigerer Qualität. Und wir reden jetzt aber hier nicht über 3 oder 4% höhere Preise, wo man, sage ich mal, durchgängig vielleicht die niedrigere Qualität nehmen würde oder es halt noch irgendwie hinkriegt. Sondern wir reden über zweistellige Prozentbereiche. Bei Einzelsachen sind das auch mal 200%. Ja, also es sind nicht überall 55%. In anderen Sachen sind es vielleicht nur 10%. Also es liegt wirklich am Produkt. Aber du hast halt gerade bei dem, was ich als Luxusgut bezeichnen würde, halt etwas, was nicht zum alltäglichen Bedarf gehört, sondern was ich mir leiste oder was ich dem, ja, jemandem schenke oder mir eben leiste, jemanden zu schenken, genau da sparen dann die Leute ein. Und das betrifft dann sehr viele Dinge, die von kleinen Produzenten hergestellt werden oder kleineren Produzenten. Das sind nicht alles die großen Konzerne, sondern das sind so kleine neckische Ideen. Da hat jemand seinen Etsy-Shop und betreibt den recht erfolgreich, aber halt so, dass man gut leben kann davon. Aber jetzt auch nicht in einer super großen Skalierung. Und hat sich das aufgebaut. Ja, wenn die Ware da 50% teurer wird oder 100%, wird schon schwieriger, da Kunden zu finden. Vor allem, wenn sie dann sparen müssen. Und das ist das, was hier gerade passiert oder das, was dann passiert, wenn die Preise voll durchschlagen. Und sie schlagen voll durch bei den kleineren Händlern als erstes. Ja, also bei dem, der halt so ein kleines Notizbuch herstellt oder irgendeine Sitzgelegenheit oder irgendeine Wandverkleidung, die ein bisschen spezieller aussieht als das, was du im Baumarkt kriegst, ne? Also solche Leute trifft es als erstes. Und die gehen dann im Regelfall recht schnell pleite, weil die haben ja auch jetzt nicht so die mega großen Rücklagen. Die können nicht den Preis abfedern, die Preissteigerung. Sie versuchen natürlich dann den günstigsten Weg. Das heißt, in dem Fall, sie produzieren weiter in China, aber müssen halt die Preise anpassen und gucken, wie viel können sie selber kompensieren. Dann ist halt von 10 Euro, von 10 Dollar, die dann aufgeschlagen werden müssen, kompensierst du vielleicht 1 oder 2. Aber dann hast du immer noch 8 oben drauf. Ja, und das frisst sich hier sehr schnell durch. Gerade dieser Bereich hat massive Probleme in den USA. Und wenn die jetzt anfangen, pleite zu gehen, ja, dann hast du halt eine Firma pleite, da arbeiten 5 Leute oder 2. Also da kann man in die Daten gucken, wie man will. Da wird man keine großen Effekte sehen am Anfang. Erst die Masse dieser Pleiten wird dann dazu führen, dass man da Effekte sieht. Und das kommt dann halt hinten raus, weil natürlich auch hier gibt es wieder verschiedene Größen und Fähigkeiten. Aber worum es mir da an der Stelle gehen würde, es passiert genau das Gegenteil dessen, was die Zölle erreichen sollen. Hier werden kleine Unternehmerinnen und Unternehmer zerstört. Und ich würde sagen, das ist so ein Marktbereich, den man auch Mikroinnovationen nennen kann. Ja, das ist eine ganz kleine Nische, die da bedient wird. Da wird ein Produkt in einer sehr bestimmten Qualität für eine sehr bestimmte Klientel hergestellt. Und das sind so Sachen, die so eine Wirtschaft am Laufen halten und auch dafür sorgen, dass Trends bei den großen Unternehmen landen. Nicht jeder für sich betrachtet, sondern alle insgesamt. Also ich würde das so formulieren. Der Weg, den Donald Trump hier gewählt hat, ist tatsächlich ein Weg der inneren Zerstörung. Und wir sehen gerade die Anfänge dessen.
Kann ich nicht viel zu sagen. Ich würde dem Ganzen erstmal so als Beobachtung zustimmen, ehrlich gesagt. Es ist halt einfach eine Hauruck-Aktion und du kannst halt nicht erwarten. Ich glaube, das ist halt auch der Kernpunkt, dass jetzt einfach alles so umgebaut wird auf die nationale Produktion, diese Reshoring-Bestrebungen plötzlich einmal einfach passieren und dass sich auch alle leisten können, was das dann bedeutet. Es ist halt einfach schlechte Wirtschaftspolitik.
Ja, der Economist hat, wenn man also auf die großen Unternehmen gucken würde, die so eine China-Plus-1-Strategie erfahren konnten, ausgemacht wäre Malaysia eigentlich der große Gewinner. Muss man auch mal abwarten, ob sich das durchsetzt. Man weiß ja nie, wie fix das ist. Das heißt, wenn Donald Trump dann hört, die sind der große Gewinner, dann sehen auf einmal die Regeln wieder anders aus.
So ist es.
Ja, und sie sind aber auch nicht der große Gewinner im Sinne von, sie gewinnen was, sondern es ist immer eine Frage der Relation zu den anderen. Also sie stehen in Relation zu den anderen quasi besser da, wenn man es mal durchrechnet. Ja. Deswegen könnte es sein, dass die dann halt nicht nach Vietnam gehen, die Unternehmen, sondern dann halt nach Malaysia. So, wenn sie dann dahin gehen, weiß man aber im Grunde auch wieder, wenn das zu groß wird, dann wird Donald Trump wieder wach. Und dann geht die ganze Kram von vorne los.
Ist halt wirklich die Frage, welche Unternehmen, klar, die ganz Großen, die machen das mit, die brauchen das. Aber ich glaube, die meisten Unternehmen können sich das halt ja eh nicht leisten, solche Relocations dauerhaft durchzuführen, einmal wieder alle paar Jahre dann sich zu überlegen, okay, wo ist jetzt gerade wieder hier 30% Marge mehr drin, weil da gerade kein Zoll drauf ist oder so.
Ja, weil nämlich auch in China, wenn man sich das halt mal strukturell anguckt, was dort so diese Produktion für diese Klientel, über die wir jetzt gesprochen haben, betrifft. Da gibt es halt Fabriken, die sind darauf spezialisiert, in einer guten Qualität diverse Waren herzustellen. Ja, da gehst du hin, machst deine Anfrage, ich brauche das und das und das. In deren der Qualität, also jetzt mal so runtergebrochen, kannst du machen, dann sagt er dir einen Preis, also sagst du, ja, super, machen wir. Und dann wird das halt produziert. Und dann kommt der nächste und dann wird was anderes produziert. Aber die sind darauf spezialisiert, für verschiedenste Warenkategorien dann wiederum, diese Qualitäten auch abzuliefern. Und das sind gute Handwerker. Ja, das, also da braucht man sich nichts vormachen. Das sind gute Leute, das sind keine Billigsachen, die da produziert werden. Sie sind nur billiger. Auch die werden nicht einfach jetzt nach Malaysia gehen. Das ist ja Quatsch. So funktioniert das nicht. So, das heißt also, auch dann in Malaysia musst du dann nicht nur die Fabrik hinstellen, sondern ja auch erstmal die Fähigkeiten entwickeln, die da aufgebaut haben über Jahrzehnte.
So ist es.
Dann will ja Donald Trump die halt in den USA haben, aber gut, dann rechnet sich's halt wieder nicht. Also deswegen kann man sich im Grunde auch jetzt schon wieder hinschreiben. Wenn es sich nicht rechnet, ist die Wahrscheinlichkeit groß hoch, dass Donald Trump da nochmal rangeht an diese Zölle. Also wenn er ein Gefühl hat oder sein neuer Statistikchef, den er da eingestellt hat, ihm nicht die passenden Daten zu seiner Meinung liefert, dann geht er da wieder los und macht das Ding auf. Deswegen würde ich sagen, bevor wir uns jetzt in diese Endlosschleife reinbegeben, widmen wir uns dem Gesellschaftsteil. Was hältst du denn davon?
Den du überhaupt leer gelassen hast, wie ich hier gerade sehe.
Ja, ich habe so viel gearbeitet, dass weder ein privates Unterhaltungsprogramm hatte, noch irgendwie Bier trinken konnte oder sonst noch was, sondern ich habe kein Leben gehabt, Fred.
Das ist super traurig.
Ja, das ist aber auch mein Pick, ja. Also wenn ihr gönnt euch das, auch mal kein Leben zu haben. Ja, keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich...
Gönnt euch lieber mal ein Leben zu haben. So rum.
Also ich meine, ich hätte natürlich einen Pick. Ich habe einen Artikel, den ich euch als Pick geben kann. Du kannst ja mal anfangen, Fred, und ich suche den Artikel raus.
So machen wir das. Okay. Ich habe was gar nichts mit Wirtschaft zu tun hat. In letzter Zeit beschäftige ich mich nämlich einfach interessehalber ein bisschen mit Amateurfunk. und bin dann durch diverse katastrophal schreckliche alte Männer oder junge amerikanische Bartträger-Videos durch YouTube gestolpert. Und irgendwann kam ich dann, die mich wirklich alle schrecklich genervt haben, ganz komisches Hobby, irgendwie interessant, aber ganz, ganz komisch belegt von Menschen, die so eine spezielle Art und Weise haben. Bin dann irgendwie jedenfalls einen Dokumentarfilm gestolpert von 2022 von einer jungen, ich glaube Studentin war das, die das gemacht hat. Das sind so 20, 25 Minuten oder sowas. Und da begleitet sie einfach ein paar von diesen alten Männern in ihren Hamshacks, also in ihren Amateurfunkbuden und spricht mit denen ein bisschen darüber, was macht denn das Hobby aus? Wo kamt ihr da so her und wofür nutzt ihr das überhaupt so? Und ich finde das eine der besten Videos dazu, weil ich für mich verstehen wollte auch, was ist eigentlich Amateurfunk? Was machen die da überhaupt? Wozu machen die das überhaupt? Wir haben noch das Internet heutzutage. Das ist ein super tiefes Ding, da kann man sehr tief reinspringen. Ist aber in dem Punkt hier ganz interessant zu sehen, dass das wirklich ein Hobby von alten Männern ist, die sich, also sie sind weit, meistens sind da irgendwie weit über 60, eher weit über 70 und dass das irgendwie ein bisschen am Aussterben ist und dass sie sich wirklich händeringend mit Herz und Seele dabei sind, aber händeringend irgendwie nach Nachwuchs suchen. Und die fand ich sehr gut gefilmt, den Dokumentarfilm. Und ich fand, das kann man sich gerne mal antun, auch wenn man nichts mit dem Hobby zu tun hat. Es ist nulltechnisch, man muss nichts verstehen. Es ist einfach nur, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist das überhaupt? Natürlich aus amerikanischer Sicht. Hier in Deutschland ist es ein bisschen anders. Aber wir haben genauso anscheinend eher ältere Leute in dem Hobby. Fand ich ganz spannend. Dachte ich, schmeiße ich hier mal rein. Kann man sich mal zur Zerstreuung irgendwie abends anschauen. So, du hast jetzt auch einen Pick, habe ich gesehen. Wie schön.
Hatte ich jetzt aber nicht überzeugt, da tätig zu werden, oder?
Ich bin ja noch dabei in dieser Findungsphase für mich. Tätig werden ist so eine Frage. Da gibt es recht breite Gebiete ja, wo man sich, das ist ja ein reines Hobby. Es hat ja wirklich, Amateurfunk ist ja Experimentierfreude und Hobby und Ausprobieren. Mit wem kannst du, mit welcher technischen Gerät, welcher Antenne, welcher Leistung und so erreichen? Viel, und das ist irgendwie, es ist super spannend.
Wenn der Russe kommt, Fred, wenn der Russe kommt.
Ja.
Dann brauchst du das wieder.
Ich glaube, ein Stück weit hast du damit den Nerv getroffen von diesen bärtigen weißen Mit-40ern, die in Amerika damit auf YouTube tätig sind. Das ist nämlich genau diese Art von Prepper-nationalistischen, eigensinnigen Typen, die irgendwie da sich in diesem Amateurfunkspektrum tätig sind.
Also ich sag's mal so rum. Also der Russe war ja jetzt in den USA und hat auf Wunsch in Alaska, also genau die Zone, die Russland an die USA verkauft hat. Mm. Und dort ist Putin so breitbeinig aufgetreten, dass man das Gefühl hatte, dass der Putin dem Trump quasi verordnet, was er dann alles da den Europäern und den Ukrainern zuzumuten hat. Und dann mal bitte den Konflikt beendet, haha, also die Ukrainer zum Aufgeben bewegt. Und da muss ich sagen, nachdem ich das Ding gesehen habe. Also wir sind in Europa näher dran, ja? Wobei die Russen auf der anderen Seite natürlich auch noch schnell Richtung USA rüber können. Ne? Aber die Armee steht jetzt eher auf unserer Seite. Aber ich meine, dass der Russe kommt, wie man früher so schön gesagt hat, das ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Deswegen würde ich das gar nicht so sehr in diese nationalistische Ecke rücken wollen. Das sind halt nur immer die Ersten, die es machen, ne?
Genau, das sind halt da so, wie gesagt, das ist eher so diese Prepper-Outdoor-Riege an Leuten. Das Nationalistische streichen wir mal raus. Das ist nur die Mitschwingung. Der Rest ist wirklich so Prepper-Outdoor-Kram. Und ich bin da ja auch nicht ganz fern. Ich finde das alles wichtig. Ich bin nicht umsonst beim Roten Kreuz im Katastrophenschutz mehr oder minder aktiv. Momentan leider nicht so viel, aber früher mal ein bisschen mehr gewesen. Weil ich das wichtig finde, dass man unabhängig sich selbst und versorgen kann, auch in einem Katastrophen- oder Notfall.
Fred ist ein Prepper!
In der Richtung? Nein, ich habe nichts der Richtung wirklich, ich finde die ganzen Leute ganz schrecklich.
Auch Dosen für 3 Wochen im Keller.
Aber das müsste ich mal durchzählen. Nee, also wie gesagt, ich komme aus der Idee, dass man halt gemeinschaftlich in der Gruppe sozusagen eine Gesellschaft stützen kann, auch in einem Notfall. Und das ist halt beispielsweise bei mir beim Roten Kreuz der Fall und du kannst das ja in anderen Gruppen machen, ist ja Rille. Und es gibt auch diese etwas nicht ganz so abgedrifteten Prepper-Truppen, die halt das einfach nur recht nüchtern betrachten und sagen so, wir können uns halt nicht darauf verlassen, dass immer alles gut ist. Und ich finde, das ist eine Sichtweise, die ist schön. Und irgendwie aus diesen Gedanken von Katastrophenschutz und ein bisschen technischem Interesse bis hin zu, hey, was geht da überhaupt, habe ich mich halt mit Amateurfunk ein bisschen befasst, lese mich da gerade ein. Mal gucken, ob ich da langfristig bleibe. Aber ist spannend auf jeden Fall. Und da bin ich halt über diese Dokumentarfilm gestolpert. Guckt es euch mal an, ist witzig, aber passt auf, wenn ihr da auf YouTube weiter rumklickt. Da sind spannende Kanäle, sagen wir es mal so.
Also, jetzt habe ich so ein paar Sachen hier. Muss ich auch mal was sagen hier.
Sag doch also, mal was. Nie sagst du was.
Nach dem, was Fred gerade gesagt hat, habe ich mich erinnert, dass ich zuletzt einen Podcast gehört habe. Es gibt ja einen Podcast, den ich quasi, wo ich jede Folge höre. Das ist Was tun, Herr General, heißt er. Das ist der Podcast zum Ukraine-Krieg vom MDR, also Martha Dora Richard. Ich finde den immer recht ausgeruht. Ja, ich bin jetzt auch nicht immer einer Meinung da, finde das manchmal auch ein bisschen arg zurückhaltend, aber das ist so einer der Podcasts, wo ich sagen muss, das ist einmal öffentlich-rechtlich, ist aber auch diskurstechnisch, glaube ich, wirklich eine Bereicherung innerhalb der Medienszene. Also die diskutieren dann halt auch mal die Wagenknecht durch. Wird jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft. Ist ja auch ruhig geworden um die Wagenknecht, ja. Ne? Ja. Aber sie sind da recht diskursoffen, auch wenn im Grunde immer klar ist, welche Meinung sie vertreten. Aber ich finde einmal informationstechnisch, wenn man über das Kriegsgeschehen informiert bleiben möchte, aber auch diskurstechnisch das alles sehr interessant. So, und die hatten zu Gast den Alfred Brömme. Alfred Brömme war quasi, ich glaube, THW-Chef war er, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Eine der vielen Optionen, sich im Katastrophenschutz auszuüben, genau.
Ja, also der Krisenmanager der Nationen wird er genannt. Und der hat da über sein neues Buch berichtet. Bei Katastrophenschutz und Armee, das ist ja nicht ganz frei voneinander, ne? Und muss vielleicht auch wieder viel mehr zusammengedacht werden und so weiter und so fort. Jedenfalls dieses Buch Deutschland in der Krise, der Krisenmanager der Nation, über Pandemien, Migration, jahrhundertbedrohende Kriege und wie wir den Herausforderungen der Gegenwart begegnen können, ist im April erschienen. Ich habe es nicht gelesen. Ich fand aber, was er so ausgeführt hat, ganz interessant. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, den Podcast zu hören oder das Buch sich zu Gemüte zu führen. Ich will auf alle Fälle mal auf das Buch hingewiesen haben. Im Sinne von Freds Ausführungen zu seiner privaten Tätigkeit. So. Das andere ist, mein Pick wäre, und das finde ich einen sehr interessanten Artikel, den man im Sinne von Nachdenken über unsere Gegenwart lesen sollte, von Anne Applebaum. Ich weiß, mag nicht jeder, bin auch immer manchmal etwas reservierter, aber das ist ein gutes Ding hier. Und zwar war sie im Sudan und hat quasi das zum Anlass genommen, auch mal über den Niedergang des Westens und den Krieg und die Krisen dazu gehörige Krise im Sudan nachzudenken und es mit so ein bisschen miteinander zu verbinden. Also was lernen wir über Kriege wie diesen, der ja wirklich die größte humanitäre Katastrophe dieser Welt ist? Jeder streitet über Gaza. Ist auch völlig in Ordnung, dass man sich da humanitär mit auseinandersetzt. Aber es ist schon sehr auffällig, dass sich keine Sau für den Sudan interessiert. Und da reden wir über mehr Mensch. Und auch die Protagonisten, die da tätig sind und so weiter, das sagt schon sehr viel aus, auch das Desinteresse des Westens. Und den würde ich euch zu lesen empfehlen, den Artikel, und dann entsprechend halt über diese Dinge auch mal nachzudenken. Und ich glaube, wer sich mal mit Sudan befasst hat, ist, ja, also es ist wirklich, also wem bei Gaza die Sprache wegbleibt, da bei Sudan bleibt zu einem dann noch mehr weg. Deswegen auch mein Plädoyer dann im Sinne vielleicht nicht unbedingt des Artikels, aber so generell, es ist halt einfach wichtig, dass wir, wenn wir uns selber behalten wollen, uns mit diesen Konflikten befassen, auch wenn das immer alles super anstrengend ist und man nur eine gewisse Dosis Leid glaubt, ertragen zu können. Aber das sind auch Konflikte, die nicht ganz frei von uns sind und wo wir indirekte Rollen spielen, wo wir in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben. Also wo wir auch was einerseits dazu beigetragen haben, andererseits aber auch durch ja ein gewisses Desinteresse glänzen. Ne? Also es interessiert uns jetzt halt einfach nicht. Hm. Und ich finde diese Ausrede, ja, wir haben ja so viel Krisen, so viele eigene Probleme, ich finde das so ein bisschen. Das ist auch einer der Gründe übrigens, warum ich beim Auslandsbericht.de in dem Text, der übrigens frei ist, das hätte ich vielleicht sagen sollen, also der ist gar nicht hinter der Paywall diesmal, mal auch begonnen habe, so ein bisschen diesen Krisenbegriff in Frage zu stellen, den man in Deutschland hat. Also man sollte vielleicht nicht jeden kleinen Schluck auf als Krise bezeichnen. Das vielleicht mal so zu formulieren, aber ich habe wirklich ein großes Problem mit dem Krisenbegriff in Deutschland. Ja. Ich habe auch festgestellt, dass wenn ich das sage, dann haben auch wiederum Leute damit ein Problem, dass ich das so formuliere. Also da kommen dann so ganz interessante Debatten raus. Beleidigt sein, also das habe ich auch erlebt in einem, sage ich mal, direkten Gespräch mit jemandem, aber auch so Sachen, diese alten Ost-West Debatten, die dann da irgendwie mehr in den Mittelpunkt gestellt werden als die Message an sich. Fand ich auch ganz interessant. Naja, bevor ich mich jetzt verquatsche, kommen wir zu Freds Drink, den er getrunken hat.
Ich habe noch gerade für die Shownotes vorbereitet einen Link in die ARD-Audiothek für die Folge 72 von Was tun, Herr General, wo Herr Brümme mitsprechen durfte. Das heißt, wer das sich anhören möchte, kann da mal reinklicken.
Dankeschön.
Ansonsten getrunken habe ich in den Niederlanden ein Bier. Ich war so in Friesland oben für 2-3 Tage mal und habe dort ein, ich kann es leider nicht aussprechen, Flom, schätze ich mal, also Floem, eine von so einer wirklich kleinen Brauerei ein Bier getrunken, ein Sleepless Sipper haben die das genannt, Hazy Q-IPA, ein Q steht, wie ich da rausgefunden habe, für Quadruple, also Double und Triple kennt man ja irgendwie und Quadruple heißt dann quasi, dass das ultra viel, also über 10% oder über 10,5% Alkohol hat.
Wie viel?
In dem Fall 12%. Und das hat, ich sag mal so, also es schmeckte nach Mahagoni-braunem dunklem Bier, ist aber in Wirklichkeit strohblond und trüb. Ganz interessant, aber echt heftig und alles andere als süffig. So eine, die Dose ist halt 440 Milliliter.
Aber wenn du 2 Flaschen getrunken hast, flutscht's wieder wahrscheinlich.
Ey, du. Die Dose ist 440 Milliliter, ne? Musst du dir mal klar machen. Das ist eine große Dose schon.
Auch noch.
12%. Das kann einen schon durch den ganzen Abend bringen, die eine Dose. Bei dem Preis auch nicht ganz schlecht. Ich habe im Laden über 7 € für eine Dose bezahlen müssen. Ist halt Starkbier plus Mikrobrauerei und so, ne? Also das ist halt einfach, da muss man Geld für hinlegen leider. Aber vergleich es halt mit einer Flasche Wein. In der Größe 0,7 oder sowas würdest du auch einen lockeren 10er dafür zahlen dann. Und dann ist das schon nicht mehr ganz so falsch irgendwie. Also wenn du es auf dem Alkoholgehalt beziehst. Und in der Geschwindigkeit trinkst du es halt auch. Also du kannst das nicht jetzt so wie so ein Bier so wegschlürfen. Aber sofern man weiß, worauf man sich da einlässt, ist das ein echt spannendes Trinkerlebnis, muss ich echt sagen. Also die haben 100% Citra-Hopfen da rein mit so einer komischen Extra-Beigabe, die das nochmal so in Öl irgendwie aufgelöst oder beigegeben. Abgefahrener Kram, aber weit weg von allem, was man als IPA kennt. Das ist einfach ein heftiges Starkbier. Lecker, ohne Frage.
Aber hat es denn geschmeckt?
Lecker, wirklich lecker. Aber nur, wenn man halt, also der erste Schluck habe ich, also ich war ein bisschen baff, wie heftig das ist. Das haut schon sehr rein. Aber wirklich lecker, wenn man das so vor sich hin nippt und wirklich wie ein Wein trinkt, nicht wie ein Bier. Tolles Erlebnis. Ich glaube, das ist aber eine begrenzte Auflage. Also wenn ihr das haben wollt, ich glaube, es gibt es im Netz hier und da zu bestellen für 7 €. Für alle Enthusiasten sicherlich sinnvoll. Oder ihr macht einfach mal einen Ausflug je nach Friesland und holt euch das da irgendwo direkt.
Ich meine, es nennt sich auch noch irgendwie Sleepless Sipper.
Sipper trifft ja schon ganz gut. Also mehr als Sip geht halt wirklich nicht.
Nach dem Ding schläft man erst mal zumindest besonders gut ein. Ob man da besonders gut schläft, ist vielleicht nochmal die andere Frage.
Also ich habe es als Nervenberuhigung an einem Abend, wo wir im Zelt lagen, es hat draußen gewittert und gestürmt. Hat ganz gut funktioniert. War ganz angenehm. Nee, also wirklich toll. Und auch,
hast du Angst gehabt?
Nein, ich mag Gewitter im Zelt sehr gerne. Außerdem haben wir ein gutes Zelt, das funktioniert. Was ich noch darauf hinweisen möchte, die haben immer auf ihren kleinen Serien, die Brauerei, immer wieder andere Designs von irgendwelchen KünstlerInnen. Und auch hier, wenn man mal auf den Link klickt, dann sieht man das, das ist super schick designt, wie so ein, es hat so ein Edvard Munch, der Schrei, so ein bisschen vom Flair.
Wollte gerade sagen, er hat da so eine Hackfresse da drauf. Ja. Was ist denn das?
Es ist, keine Ahnung, es ist knuffig gemacht, es sah gut aus. Und wie gesagt, alle anderen Biere von denen.
Knuffig?
Findest du nicht?
Ist doch nicht knuffig. Das ist doch so gruselig.
Ja, mit so Schnecken drüber und so, klar.
Ich fand das. Ja, das macht es ja jetzt nicht besser, nein, wenn da Schnecken auf dem Feld herumrennen.
Du nimmst das zu wörtlich mit dem Knuffig.
Das sieht aus wie so ein Geist. Der Geist ist vielleicht auch völlig. Wir werden das ja verlinken. Das heißt, ihr seht dann die Bilder und ihr könnt uns ja mal eure Meinung dazu senden, ob das jetzt knuffig oder was auch immer ist. Ich kann das gar nicht beschreiben.
Noch ein Hinweis.
Sind das alle Schnecken? Das ist eine große Schnecke.
Ich glaube,
ist auch eine Schnecke, ne?
Alter. Es ist Kunst. Wollen wir uns mal darauf einigen, oder?
Kunst. Naja, ich weiß nicht. Nicht jeder schlechte Geschmack ist Kunst. Also.
Dass wir nicht beleidigen werden hier. Kann ja dir nicht gefallen. Vielleicht steht da aber viel mehr hinter und du siehst es nur gerade nicht.
Ja, meine Meinung, ja, wird man ja wohl auch mal sagen.
Darfst du sagen. Ich bin der Letzte, der dir den Mund verbietet.
Ich finde das mit den Schnecken halt echt so ein bisschen eklig. Ja.
Ist nicht so bitter, wie es da steht. Also da steht was von 60 Ibu, das ist nicht so.
Aber es gute ist Bewertungen, lecker, ne?
Es ist gut. Es ist gut. Deswegen picke ich es auch hier. Ich habe ganz viele Biere da probiert. Ich sag mal so, waren jetzt nicht alle auf der Kategorie, dass sie so gut wären. Aber das hier war echt weil es halt auch was ganz anderes war. Habe ich so nie und nie getrunken. Ich habe schon ein paar Starkbiere.
Ich glaube, das mit dem Face ist eher so, wenn du dann besoffen bist, nachdem du das Ding getrunken hast, dann sieht das echt geil aus. Aber ja gut, es passt auf alle Fälle. Ich glaube, jetzt so langsam klickert es bei mir. Das Face passt auf alle Fälle zu dem Sleepless. Definitiv. Ja, ja. Und dann hast du nämlich Albträume von dem Gesöff und dann, ja, dann passt es zusammen. Das ist quasi so eine Warnung. Aber es sieht geil aus, ehrlich gesagt, auf den Bildern.
Es ist
geil. Sah das so aus?
Leckeres Bier. Ja. Ja. Wie gesagt, geschmacklich würde man halt so ein Starkbier dunkelbraun, super cremig erwarten. Aber das war halt.
Aber cremig sieht's aus, ne? Das sieht interessant aus.
Haben die ja immer. Also wenn du so ein Starkbier hast, dann sind die ja immer so leicht ölig vom Geschmack. Die spritzeln ja nicht so auf der Zunge, sondern sind ja so ein bisschen, so als würdest du den Mund so ein bisschen so einschäumen, einölen so leicht. Das ist schon ganz spannend bei dem auch gewesen.
War ein halt gutes, auch wie so ein Orangensaft auf den Fotos. Ne?
Wenn du Orangensaft in Bier kippst vielleicht, ja.
Ja, es gibt später ein Foto, wo das Bier fast leer getrunken ist und nur noch so ein Rest da ist, da sieht die Farbe dann ganz anders aus. Also ist ganz interessant. Also ehrlich gesagt, ich würde es jetzt gerne mal probieren, nachdem wir uns jetzt so viel damit beschäftigt haben.
Du kannst das auf der Webseite der Brauerei direkt bei denen bestellen, wenn du möchtest.
Ich glaube nicht, dass die das zu mir schicken. Das ist dann vielleicht eher das Problem.
Soll ich dir eins bestellen und hier lagern, bis du irgendwann
ja, mal wieder in der Nähe bist? Ja, das wäre nett von dir, Fred. Das kannst du gerne machen. Das hole ich mir dann ab, wenn ich nächstes Mal in Deutschland bin. Gut, haben wir das auch geklärt. Dankeschön.
Jawohl.
Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende, am tatsächlichen Ende.
So ist es.
Wir danken euch fürs Zuhören. www.mikroökonom.de, da findet ihr alles weitere. Und wie gesagt, sendet uns mal eure Meinung zu diesem Gesicht. In dem Sinne, bis bald. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.